Wissensfunk, eine Produktion von DVGW Wissenswert. Wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke in die Welt des Wassers und Wasserstoffs.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissensfunk. Mein Name ist Marianne Koch und heute habe ich Friedemann Mörs zu Gast. Friedemann Mörs ist von Haus aus Verfahrenstechniker bzw. Chemieingenieur und befasst sich mit der Erzeugung klimafreundlicher Energieträger. Und das tut er konkret als Gruppenleiter für Verfahrenstechnik im Bereich Gastechnologie bei der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie. Friedemann, ich freue mich, dich heute im DVGW-Wissensfunk begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank für die Einführung und ich freue mich, hier zu sein.
Friedemann, dass ich genau dich hier in den Wissensfunk eingeladen habe, ist natürlich kein Zufall. Ich habe eben schon gesagt, du arbeitest am Engler-Bunte-Institut. Ich würde sagen, im nachfolgenden Gespräch sagen wir einfach nur noch EBI.
Gerne, ja.
Im Bereich Verfahrenstechnik. Und das bedeutet so viel, wie dass wir heute wieder ein Wasserstoffthema in den Wissensfunk platzieren. Nachdem wir in den vergangenen Folgen schon über H2-Readiness von Netzen und das Kernnetz sowie die Rolle von Wasserstoff in industriellen Prozessen gesprochen haben, wird es in unserem Gespräch hier um einen weiteren Aspekt gehen, der im weitesten Sinne diese Inhalte der vorherigen Gespräche zusammenführt. Denn was feststeht ist, Deutschland muss künftig viel Wasserstoff importieren, damit Stahl-, Chemie- und Zementwerke bis 2045 klimaneutral produzieren können. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung ja auch unter anderem im vergangenen Jahr im Juli eine Importstrategie für Wasserstoff beschlossen. Und weil eine funktionierende bzw. erfolgreiche Wasserstoffwirtschaft eine geeignete Transportinfrastruktur benötigt und Import, örtliche Verteilung, Speicherung unterschiedliche Ansätze verlangen, gibt es das BMBF geförderte Wasserstoffleitprojekt TransHeide. In unterschiedlichen Forschungsprojekten werden unterschiedliche Technologien für den Transport, die Speicherung von Wasserstoff weiterentwickelt und getestet. Und ihr am EWI seid auch mit einigen Projekten dabei. Ich würde mich freuen, wenn du einmal darstellen könntest, welche Projekte das konkret sind und welche Technologien ihr betrachtet.
Ja, sehr gerne. Also in TransHeide oder TransHeide, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, sind wir in drei Verbünden maßgeblich vertreten. Das ist einmal der Systemanalyseverbund, dann haben wir das GetH2-TransHeide-Verbund und dann sind wir noch in dem zuletzt gegründeten Verbund LNG2Hydrogen drin und unter diesen Akronymen kann man jetzt, glaube ich, erstmal, wenn man nicht tief drin ist, erstmal nichts direkt verstehen. Und genau, in allen drei sind wir beteiligt, in allen drei sind wir beteiligt im Thema Wasserstoff. Und im Systemanalyse, wie der Name schon sagt, geht es darum, die Frage zu klären, welche Rolle wird Wasserstoff im zukünftigen Energiesystem spielen. Und dort modellieren wir quasi das Energiesystem zusammen mit vielen, vielen Partnern. Und wir schauen uns da an, wie einzelne Akteure Einfluss nehmen können auf sozusagen dieses zukünftige Wasserstoffbild. Das ist der Ansatz, den wir hier sozusagen bottom-up statt top-down gewählt haben. Und das ist sozusagen der Neuwert dieses Projektes. Und in dem Projekt GetH2-TransHeide. Dort schauen wir uns tatsächlich viele betriebliche Aspekte rund um Wasserstoffpipelines an. Also Wasserstoffkernnetz zu planen und zu bauen ist das eine, aber wir müssen natürlich auch während des Betriebs sehr viele Sachen neu lernen, die wir vorher im Erdgas auch schon konnten, aber die müssen wir für Wasserstoff auch können. Dazu gehört zum Beispiel messen, die Qualität messen. Wir müssen molchen, also das Reinigen von Wasserstoffleitungen. Auch dort wird es zu Ablagerungen kommen. Wir müssen Leckage detektieren können, also Erdgasleitungen werden überflogen und begangen und das muss man auch für Wasserstoff können. Und dort, darum geht es in GetH2 und dazu wird in Lingen tatsächlich bei dem Projektpartner RWE auch einen Wasserstoffloop aufgebaut, wo sowas alles getestet wird. Und das letzte Projekt, Teilprojekt, ist das LNG to Hydrogen und dort haben wir uns tatsächlich auch eine sehr kurzen Projektdauer angeschaut, wie man zukünftig LNG-Terminals, die ja auch schon jetzt schon gebaut werden oder in der Planung sind, umrüsten kann auf den Import von Wasserstoff. Und dort haben wir uns dann sechs Energieträger angeschaut, So wie wir uns das auch allgemein immer sechs Energieträger anschauen oder sechs Derivate, die wir uns dann im Detail anschauen. Genau, das ist Transheit aus unserer Sicht, aber wir sind auch nur in 3 von 10 Verbünden vertreten.
Da ist eine große Anzahl von Verbünden, die einfach auch zeigt, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig vor allem auch die Forschung ist, das zu untersuchen und Lösungen zu finden für die zahlreichen Herausforderungen, die da in den nächsten Jahren auch anstehen. Denn Deutschland wird ja nicht drum rumkommen, Wasserstoff zu importieren. Also beziehungsweise das impliziert ja auch so ein bisschen dieses Leitprojekt, da der Bedarf vor Ort hier in Deutschland, wie wir es ja auch in der Folge mit Tillmann Wilhelm schon gehört haben, sich nicht durch die heimische Produktion decken lässt. Welche Methoden gibt es denn, um jetzt mal beim Urschleim anzufangen, um Wasserstoff zu importieren?
Die einfachste Variante ist die Pipeline. Also man könnte eine Pipeline bauen, um dort Wasserstoff zu transportieren. Das ist auch ja, die günstigste Variante. Und dann gibt es die Variante über den schiffsgebundenen Transport. Man kann jetzt auch noch überlegen, über kurze Distanzen können wir über Züge und Binnenschiffe und LKWs nachdenken, aber das ist eher was für die Transport der letzten Meile. Also der große Import wird schiffsgebunden sein, also seeschiffsgebunden und Pipeline. Das sind die beiden großen Optionen und beim Schiffsgebundenen gibt es dann einen ganzen Strauß von Möglichkeiten.
Wenn man jetzt entscheiden müsste, per Pipeline, per Schiff, das ist ja vermutlich auch eine Abwägungssache. Welche Vor- und Nachteile hat es denn jeweils?
Also bei der Pipeline hat man den Vorteil, dass es tatsächlich das günstigste ist auf kurzen Distanzen. Also bei kurz reden wir über 5000 Kilometer. Das heißt also, sämtliche Produktionsstandorte in Europa oder auch im Norden Afrikas kann man durchaus mit Pipelines ja, erreichen. Und entsprechend dort auch Potenziale für erneuerbare Wasserstoffproduktion sozusagen abgrasen, in Anführungsstrichen. Ja. Und das hat aber den Nachteil, man muss halt eine Pipeline bauen. Und diese Pipeline baut man und dann liegt sie dort. Die ist halt nicht flexibel. Und wenn wir dann über interkontinentalen Transport reden, also zum Beispiel Afrika, Südamerika als möglichen Produktionsstandort nehmen oder auch die USA, dann ist es halt ein Weg, der eigentlich nur schiffsgebunden ist und nicht via Pipeline möglich ist. Ja, und das sind die Vorteile des Schifftransports. Und ab dieser Distanz, ja, 5000 Kilometer sagt man ungefähr, ist der schiffsgebundene Transport dann auch einfach günstiger, ja, und effizienter als der Pipeline-Transport.
Im Zusammenhang mit Wasserstoffimporten fällt ja häufig der Begriff der Derivate. Du hast das auch eben schon benutzt.
Ja.
Wenn man jetzt googelt, dann kommt man auf ganz andere Bedeutung von Derivaten. Hier in diesem Kontext versteht man ja darunter, jetzt mal ein bisschen verkürzt dargestellt, chemische Verbindungen, in denen Wasserstoff gebunden wird, um den Transport und die Speicherung zu erleichtern. Du kannst das vermutlich gleich noch mal ein bisschen genauer erläutern. Meine Frage dazu wäre, welche Rolle spielen Sie denn beim Import von Wasserstoff?
Genau, das Wort Derivate, man muss da chemisch gebunden ist richtig, außer bei dem, ja, häufig fällt flüssiger Wasserstoff auch unter Derivat, was natürlich nicht ganz richtig ist. Also beim Derivat ist es so, dass der Wasserstoff natürlich als Wasserstoff erzeugt werden muss und dann wird er in einem möglichen Exportland umgewandelt in das Derivat. Und das ist ein chemischer Prozess. Das heißt, man könnte aus Wasserstoff macht man Methan, Methanol, Ammoniak, LOACs kann man draus machen und dann speichert man in diesem Molekül mehr oder weniger Wasserstoff. Diese Moleküle sind alle unterschiedlich. Die Moleküle haben alle unterschiedliche Mengen an Wasserstoff, die sie speichern können und auch die Menge, die man sozusagen in einem Schiff transportieren kann, sind alle unterschiedlich. Aber sie haben alle gemein, dass man sie, wenn man den Wasserstoff wieder rausholen will, auch wieder Aufwand hat, diese Moleküle klein zu kriegen. Ja, das heißt, man im Importland muss man den Wasserstoff dann auch wieder aus dem Molekül rausholen, indem man das Molekül zerlegt in Wasserstoff und seine Bestandteile. Und das ist das Derivat und genau das, was unter Derivat häufig dann mitgeführt ist, halt auch der flüssige Wasserstoff. Und der hat natürlich den Vorteil, dass er keine chemischen Umwandlung sozusagen vollziehen muss, sondern er wird in Anführungsstrichen nur gekühlt, wobei wir dann hier auch über sehr, sehr, sehr kalte Temperaturen reden von minus 250 Grad. Was natürlich auch nicht so ganz einfach ist zu erreichen. Also alle diese Derivate oder auch, man sagt, Vektoren dazu, haben ihre Vor- und Nachteile.
Und wovon ist es abhängig, dass man jetzt beispielsweise den Wasserstoff in Form von Ammoniak oder eben in Form von Methanol importiert? Also nochmal ganz konkret an einem Beispiel vielleicht illustriert.
Das ist keine einfache Frage, die mit keiner einfachen Antwort zu beantworten ist. Das ist eigentlich die Gretchenfrage, ne? Oder das, worum sich alles dreht. Und es gibt halt unterschiedliche Stakeholder, die unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Molekülen haben. Die Derivate haben unterschiedliche Kosten, sie haben unterschiedliche Effizienzen, unterschiedliche Infrastrukturanforderungen, sie haben Sicherheitsthemen, die dabei sind. Aber es gibt eigentlich keinen, wie soll ich das sagen, klaren Gewinner. Ja, und sagt, okay, alles andere wäre total doof. Ja, das gibt es leider nicht. Und es gibt halt einfach, jeder hat ja Vor- und Nachteile und am Ende ist es eine sehr, persönlich ist das falsche Wort, aber das Unternehmen, was ein Derivat einsetzen will oder importieren will, muss genau dieses Derivat muss zu dem Unternehmen passen. Ja, also gibt es vielleicht schon Infrastruktur für dieses Unternehmen, dann wird man eher Ammoniak nehmen, wenn man schon ein Ammoniak-Terminal irgendwo betreibt. Und wenn man das nicht tut und Methanolschiffe auf dem Bodensee fahren hat, dann wird man vielleicht lieber Methanol importieren wollen. Und so muss man das sozusagen aus einem ganz großen Strauß an Parametern, die man sich überlegen muss, individuelle Lösungen finden. Ja, und deswegen gibt es den besten, das beste Derivat gibt es leider nicht. Sonst wäre die Frage sehr schön einfach. Ist sie leider nicht.
Könnte man nochmal zu gegebenen Zeitpunkten eine eigene Wissensfolge dazu machen?
Also ich kann da nur empfehlen, wir haben tatsächlich auch im Zuge des einen Transheiz-Projekt eine Studie aufgelegt, die ist auch öffentlich verfügbar. Da kann man sich mal in Ruhe durchscrollen. Das sind sehr übersichtliche Folien, die man sich dort anschauen kann, um mal einen Überblick zu kriegen, was es alles gibt und wo halt auch vielleicht einzige Herausforderungen sind. Also was ich noch nicht genannt habe, ist halt die Verfügbarkeit von Technologien. Ja, also wir reden bei Energietransport halt über Mengen, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man im Bereich Energie arbeitet und wie man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, wenn man mit dem Wort Energiewirtschaft nichts zu tun hat. Also das sind wirklich Dimensionen, die dort bewegt werden. Also auch wenn man zum Beispiel aktuellen Ammoniakhandel sieht, der ist sozusagen sehr riesig, aber wenn man das mit dem aktuellen Energiemarkt vergleicht, ist das sehr klein. Und das muss man sich einfach immer bewusst sein, dass das Wort Energie ist einfach impliziert einfach riesengroße Mengen. Das ist einfach so. Und das kann man sich manchmal kaum vorstellen, was das bedeutet, wenn man sowas umbauen möchte. Genau. Deswegen Verfügbarkeit von Schiffen, von Terminals, von auch Personal, die damit arbeiten können, ist extrem wichtig.
Hast du gerade irgendeine Dimension parat, um das ein bisschen greifbarer zu machen? Habt ihr irgendein Bild, was ihr verwendet?
Boah, ein Bild. Also wenn man zum Beispiel ein LNG-Terminal baut, dann ist es ein relativ großes Areal. Und da kommen dann, um jetzt eine Zahl zu nennen, 100 Terawattstunden an. Also das ist eine Zahl, die man sich halt erstmal nicht vorstellen kann. Das bedeutet, dass jede Woche, glaube ich, ein bis zwei riesengroße, also LNG-Carrier dort anlegen müssen. Das ist ein sehr, sehr großes Terminal. Und das ist der Verbrauch von Bayern. Das heißt, wenn man sozusagen die Dimension des Gasverbrauches von Bayern sieht, ist das ein Terminal, eins. Und wir haben ja nicht nur Bayern, sondern wir haben noch ein paar weitere Länder, Bundesländer, die entsprechend Energie brauchen. Einfach nur mal zur Dimension. Und wenn wir jetzt über Verfügbarkeit von sozusagen Technologien und Schiffen reden, dann ist der flüssige Wasserstoff zum Beispiel das extrem drastisches Beispiel. Flüssigen Wasserstoff, da gibt es ein Schiff, eins, das kann 90 Tonnen bewegen. Ja, das ist nicht sehr viel und das wird wahrscheinlich mehr Energie verbrauchen beim Transport, also selber verbrauchen für den Antrieb, als dass es transportieren kann. Und davon gibt es genau eins auf der Welt. Und um jetzt sozusagen diese Technologie flüssigen Wasserstoff zu nehmen, das wird noch ein paar Tage dauern oder Jahre, bis halt entsprechend auch Dimensionen da sind, dass man auch wirklich globalen großen Handel aufbauen könnte. Also die Schiffe müssen halt gebaut werden in entsprechenden Dimensionen. Und da sind wir weit entfernt von aktueller Infrastruktur, zum Beispiel im Bereich LNG.
Da sprichst du direkt auf meine nächste Frage an, Thema Infrastruktur, genau. Denn ohne Infrastruktur kein Import. Du hast gerade noch mal das Schlagwort Schiffe gesetzt und auf die würde ich jetzt auch gerne mal gucken. jetzt nicht auf die Leitung Pipeline wie vorhin aufgezeigt, sondern jetzt speziell der Import via Schiff. Welche Infrastruktur, Hafeninfrastruktur ist denn notwendig, um Wasserstoff und seine Derivate zu importieren? Da hast du jetzt schon angefangen, also, zu beschreiben.
Genau, man braucht einen Anleger, also entsprechenden Anleger, um große Tankschiffe ja, zu be- und entladen, also in unserem Fall in Deutschland nur entladen. Das heißt, man hat eine Mole mit zwei oder drei Anlegern, wo man mit sogenannten Jetties das Ganze dann entleeren kann. Dann gibt es sozusagen ein Tanklager, weil Schiffe kommen diskontinuierlich an, aber wir möchten ja kontinuierlich sozusagen Energie bereitstellen können. Das heißt, wir werden große Tanks brauchen. Ja, das ist auch bei typischen LNG oder heutzutage bei LNG-Terminals hat man meistens zwei große, also wirklich sehr große Tanks, die dann dort befüllt werden. Und jetzt ist dann die Frage, was man mit dem Derivat macht, was man noch braucht. Mhm. Wenn man das Derivat, wie im Fall von LNG, ins Erdgasnetz bringen will, dann muss man es einfach nur mal wieder verdampfen, regasifizieren und dann könnte man es ins Erdgasnetz einspeisen. Man bräuchte nur eine Pumpe, um das entsprechend auf Druck zu bringen, das LNG, und danach verdampft man es. Das ist der typische LNG-Terminal. Wenn wir jetzt aber aus den Derivaten wieder Wasserstoff machen wollen, dann kommt noch einiges dazu. Dann brauchen wir tatsächlich Chemieanlagen, die den, in dem Fall das Derivat reformieren, cracken, also umwandeln wieder zu Wasserstoff. Und das heißt, dann brauchen wir nicht nur unser Terminal, also ein normales Terminal hat so 10 Hektar, also 100 Meter breit, 1 Kilometer lang, also 10 Fußballfelder, wenn ich jetzt oder sowas, ein bisschen mehr, glaube ich, als 10 Fußballfelder, 20. Aber wenn wir dann die Umwandlungsanlagen bauen, dann reden wir dann über die fast Verzehnfachung des Platzbedarfes. Das sind dann einfach sehr große chemische Anlagen, die gebaut werden müssen, um das Derivat vollständig in Wasserstoff umzuwandeln. Und das ist dann auch notwendig, um diesen Wasserstoff bereitzustellen. Und deswegen ist natürlich auch immer bei so Terminals oder Importthemen halt die direkte Nutzung der Derivate immer eine sehr sinnvolle Option, die erstmal sozusagen nicht direkt umzuwandeln zu Wasserstoff, sondern das Ammoniak, das Methanol als das zu nutzen, was es ist. Weil wir haben ja auch jetzt schon Ammoniakbedarf in Deutschland und Methanolbedarf.
Wo findet das in Deutschland schon statt? Also vielleicht nicht in der Dimension.
Was meinst du, was findet statt?
Der Import via Schiff.
Also es gibt zum Beispiel in Rostock gibt es einen großen Port, wo Ammoniak umgeschlagen wird. In Brunsbüttel gibt es einige Ports, wo auch Chemikalien umgeschlagen werden. Selbst in Hamburg, also in jedem größeren Hafen, gibt es Flüssigkeitsumschlag. Ja, und dort könnte man sowas bauen. Mhm. Wobei ich mich, was die Infrastruktur der deutschen Häfen angeht, nicht so gut auskenne, wie es, glaube ich, viele andere Experten gibt, die das noch besser sagen könnten. Ich denke, der Björn Munko, den hast du, glaube ich, auch schon interviewt.
Ja.
Der kann da, glaube ich, mehr zu sagen. Ja.
Gibt es denn bereits bestehende Projekte oder Pläne für den Ausbau dieser Infrastruktur?
Es gibt viele Pläne, um Terminals zu bauen, auch Umwandlungsanlagen zu bauen. Das sind leider bis jetzt meistens Pläne. Und der Hintergrund ist, dass es keine finale Investitionsentscheidung von Unternehmen gibt, das zu bauen. Ist, dass das Geschäftsmodell oder der Business Case einfach noch nicht tragbar ist. Also gerade in den letzten Tagen hatte ich immer wieder eine Diskussion, dass viele große Unternehmen ihre Aktivitäten auf Halt setzen, weil aktuell halt die Verfügbarkeit von Wasserstoff kann es einschränken. Es gibt vielleicht auch gar keinen Abnehmer von Wasserstoff. Es gibt also diesen großen Business Case, gibt es leider für den Terminalbetreiber noch nicht immer. Und deswegen gibt es häufig keine finale Investitionsentscheidung, um diesen Terminal tatsächlich zu bauen. Das ist leider ein Punkt, der auch eine große Herausforderung ist.
Das klingt so ein bisschen wie Henne-Ei-Problem.
Ja, das ist definitiv so. Es ist ein Henne-Ei-Problem und ich habe nochmal ein Beispiel aus der Geschichte, tatsächlich in den letzten Tagen auch nochmal gelesen, bei der Einführung des elektrischen Stroms. Das war ja Edison und Edison hat das erste Kraftwerk in New York gebaut. Und aber das baute er ja nicht nur einfach das Kraftwerk, um Strom zu produzieren, sondern er hat auch gleich die Leitung gebaut, die Stromleitung, und er hat auch Glühbirnen verkauft. Das heißt, er hat die gesamte Prozesskette auf einmal in den Markt gebracht und konnte damit produzieren, transportieren und verkaufen. Und das war eine Hand und es war ein relativ kleines Netz. Ich glaube, das waren unter einem Kilometer Umkreis um dieses Kraftwerk. Und in der heutigen Welt Es ist halt so, dass es ein deutlich größerer Markt ist als der frühere beim Edison, als der sozusagen das an den Start gebracht hat und dann mit den Nucleus für sozusagen Stromnetze gelegt hat. Da gab es auch andere Player, aber das ist für mich immer der bekannteste. Und heutzutage muss man ja einen Produzenten haben, man muss den Logistiker haben, also die Infrastruktur. Unternehmen, das das sozusagen transportiert, umwandelt, lagert, handelt und man muss auch am Ende den Anwender haben. Das heißt, wir brauchen eine große Stahlindustrie, also Chemieparks, die auch diese grünen Moleküle wollen, abnehmen und auch den Mehrpreis dafür zahlen wollen. Und wenn alle diese drei großen Punkte nicht da sind, dann wird es halt schwierig für einzelne Akteure ein Business Case aufzubauen. Das heißt, man muss dieses, ist so ein bisschen, ja, Henne-Ei-Problem. Passt sehr gut, wobei halt das nicht nur Henne und Ei sind, sondern da kommt ja noch ein dritter dazu, ja, also Erzeugung, Infrastruktur und das muss alles drei gleichzeitig passieren. Deswegen, ich bin schon also sehr froh darüber, dass zum Beispiel bei dem Wasserstoffkernnetz dort einfach ein klarer Fahrplan und auch ja, eine Finanzierung ist jetzt ja über den Bund zumindest erstmal sichergestellt und dieser Ausbau kann dann starten. Ist zumindest mal eine Herausforderung, ein Bottleneck bei der Infrastruktur, ja, nicht weg. Aber da gibt es halt einen Lösungsansatz. Und es kann nicht immer nur der Staat alles machen, das sehe ich auch so, aber diese Probleme muss man halt auflösen. Und weil der Markt halt so groß ist und die Energiemengen, die wir transportieren, so groß sind, wird das keiner mal ebenso das Risiko gehen und sagen, okay, ich baue jetzt hier ein Terminal, habe aber weder einen Abnehmer noch einen Produzenten, der mich beliefert. Also da ein tragfähiges Geschäftsmodell zu finden, das ist eins der größten Herausforderungen, die wir einfach aktuell haben.
Ja,
Ja.
da gehst du auch schon wieder super in meine Abschlussfrage über. Da will ich nämlich nochmal mit dir den Blick nach vorne richten. Hast du jetzt schon gesagt, eine der größten Herausforderungen. Wie passt das denn zusammen mit den zukünftigen Entwicklungen im Bereich des Wasserstoffimports? Oder gibt es noch mehr Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt?
Genau, das mit den Kosten, Geschäftsmodell, das hatte ich schon auf jeden Fall genannt. Und das andere ist gesellschaftliche Akzeptanz ist, glaube ich, auch immer ein Thema, weil wir reden, also Erdgas kennt jeder, Erdgas riecht nach Odoriermittel, das kennt jeder und das ist für alle okay. Ja, vielleicht nicht für alle, aber für die meisten ist okay. Aber sobald man dann jetzt ja, sagt, ich baue jetzt ein Ammoniak-Terminal oder ich möchte hier mit Ammoniak meinen mittelständischen Betrieb beliefern, ich weiß nicht, ob alle Menschen das so gut finden, wenn du plötzlich riesengroße Ammoniakstanks überall in Deutschland entstehen. Also das ist ein Thema, ich will nicht nur auf Ammoniak, das betrifft alle Moleküle, alles, was man nicht kennt, ist erstmal vorsichtig jetzt gucken. Und das ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch, man muss ja auch bei Genehmigungsbehörden anfangen. Also wenn, das ist für alle Leute, die es genehmigen und damit arbeiten, Neuland. Ja, man muss ein Gefühl dafür kriegen und das fehlt noch. Also das ist sicherlich eine weitere Herausforderung und dann die nächste große Herausforderung ist halt die Kosten für uns alle. Also es wird ein bisschen mehr kosten und die Kosten für Produktion kann man reduzieren, aber auch nicht auf null. Das wird immer was kosten und so günstig wie in den letzten 30, 40 Jahren fossile Energieträger waren, wird es glaube ich nicht. Und wir müssen uns überlegen, wie wir halt mit der Energie, die wir halt importieren, sehr schlau umgehen. Also das einfach zum Fenster raus, das ist zu teuer. Ja, aber ich glaube, das ist auch eins der größten Punkte. Wir müssen ja nicht nur Energie importieren, sondern auch damit einfach schlau umgehen in Deutschland. Und wird die Zukunft zeigen, wie gut wir dann auch unsere Schwerindustrie oder halt Industrieparks, die viel Energie brauchen, hier ja, in Deutschland halten können oder auch nicht. Das wird die Zukunft sehen und wäre natürlich für den Standort Deutschland schade, wenn das aufgrund von hohen Energiekosten über die Zeit abwandern wird. Ja? Also wir reden ja nicht über die nächsten 3 Jahre, sondern 50 bis 100 Jahre. Das ist halt ein Standortnachteil, den wir hier vielleicht haben, aber den wir vielleicht versuchen können auszugleichen über schlaue Lösungen.
Und genau dafür eure Arbeit im Transite-Projekt und auch das Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist ja auch so ein bisschen das, worauf hier unser Format des Wissensfunks abzielt, um eben durch die Kommunikation von Wissenschaft und Fakten das Ganze auch greifbar zu machen, verständlich darzustellen, sodass jeder und jede was damit anfangen kann und die Zusammenhänge versteht. Vielen Dank, Friedemann. Ich habe heute auch wieder sehr vieles neu verstanden. Danke dafür. Danke für das Gespräch, deine Erläuterung zum Thema Wasserstoffimporte ja mit dem Schwerpunkt. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet, wenn Sie und ihr noch mehr zum Thema wissen wollen, dann lege ich Ihnen und euch ganz herzlich das Lunch and Learn am 26. Februar ans Herz, wo auch wieder Ergebnisse aus dem Transheit-Projekt von der Kollegin von Friedemann-Mörs, nämlich der Christiane Zeller, vorgestellt werden. Und unbedingt lege ich auch noch mal die Wissensfunk-Folge mit Björn Munku ans Herz, in welcher wir über H2-Readiness gesprochen haben. So, Friedemann, dann an der Stelle verabschiede ich mich von dir. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön. Und dann verabschieden wir zwei uns für heute von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich freue mich, wenn Sie und ihr da draußen dranbleiben und wir uns wiederhören, wenn es wieder heißt, für noch mehr wissenschaftliche Fakten und aufschlussreiche Einblicke. Vielen Dank.
Auf Wiederhören.